An anderer Stelle finden wir das Wort, freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Weinet mit den Weinenden. Und dennoch der Grundton in seinem Herzen war die Freude. In seinem Leben war es Wirklichkeit, was der Liederdichter in die Worte gekleidet hat. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Und diese Freude, die der Apostel Paulus auch auf den Wegen des Leidens empfand. Und diese Freude muss nicht immer überschäumend gewesen sein. Ich denke mir, dass es oft eine stille Freude gewesen ist, die ihn innerlich bewegte und ihn auch dazu befähigte, den Weg der Nachfolge Jesu weiterzugehen. Und oftmals ist es auch ein Prozess, der eine Zeit währt, bis die Freude wieder durchbricht. Und darum schreibt auch Jakobus unter der Leitung des Heiligen Geistes in seinem Brief, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, leidet jemand, der betet. Jakobus schreibt nicht, leidet jemand, der singe Psalmen, sondern leidet jemand, der betet. Ist jemand traurig, hat er Schmerzen? Oder um welche Leiden es sich auch immer handeln mag, der darf sein Herz vor Gott ausschütten. Der muss nicht unbedingt fröhliche Lieder singen. Ja? Das ist kein Gesetz. Gott kann das schenken, wie bei Paulus und Silas im Gefängnis um Mitternacht fingen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Gott kann das schenken, aber es ist kein Muss, es ist kein Gesetz. Es kommt auch für uns, auch für dich, wieder eine Zeit, da die Sonne scheint und du wieder guten Mutes bist. Und bis dahin heißt es, hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt, Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken, erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten. Frau Gerhard, wie viel du deine Liebe. Wir fragen uns nun, wie kann es denn bei Paulus und bei uns immer wieder zum Durchbruch der Freude kommen, trotz der Leidenswege, die uns in der Nachfolge Jesu verordnet sind? Sind uns ja von Gott verordnet. Ja? Die entscheidende Hilfe wird uns durch Gottes Wort zuteil. Und zwar dann, wenn wohl das größte Hindernis aus dem Wege geräumt ist, nämlich die scheinbare Sinnlosigkeit eines Leides. Das ist ein großer Stolperstein für uns, wenn wir auf die Frage, warum widerfährt uns dieses, warum ist uns jenes widerfahren, keine befriedigende Antwort finden. Das ist ja manchmal sehr problematisch. Besonders kritisch wird es, wenn uns klar wird, dass der Herr selbst ja das leidvolle Geschehen veranlasst hat. Gott selbst. Herr, du hast das ja getan. Gibt es auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? So lesen wir den Propheten Amos. Du und niemand anderes, du hast dieses Leid über mich gebracht. Haben wir das schon mal gesagt zum Herrn? Haben wir uns den schon mal gestellt? Herr, du hast es so verfügt, du hast mir dieses Leid zugefügt. Es ist nicht verkehrt, sich daran zu reiben, dass Gottes gewesen ist und Gottes ist, der uns dieses oder jenes Leid zumutet. Es ist nicht verkehrt, sich daran zu halten. Im Gegenteil, wer sich noch nie an der scheinbaren Sinnlosigkeit eines Leidensweges gestoßen hat hat auch noch niemals recht eine Antwort von Gott erhalten, die ihn dann zur göttlichen Ruhe gebracht hat. Das muss nicht heißen, dass man dann immer erfährt, warum ganz konkret etwas geschehen ist. Trotzdem dürfen wir ruhig werden, immer dann, wenn dieser Durchbruch der Gnade Gottes in unserem Herzen geschehen ist, wir uns eine Zeit lang daran gerieben haben, dass Gott solche Wege mit uns geht, wir aber dann innerlich zum Frieden und zur Ruhe gekommen sind. Hiob hat sich an seinem Leiden wundgerieben. Und er wurde doch am Ende erquickt. Das Wort Erquickung hat etwas zu tun damit, dass wir zur Ruhe kommen. Er wurde erquickt am Ende seines Leidenswegs. Obwohl er wahrscheinlich nie erfahren hat, was da in der unsichtbaren Welt zwischen Gott und dem Satan gelaufen war. Welche Abmachung sie getroffen hatten im Hinblick auf seine Person. Das wird Hiob wahrscheinlich nie erfahren haben. Jetzt weiß er es in der Herrlichkeit. Aber in der Zeit, ob Gott ihm das noch einmal mitgeteilt hat, was eigentlich die Ursache war, was der Grund dafür war, warum Gott ihm solche Leidenswege geführt hatte und dem Satan es zugelassen hatte, ihn so zu plagen. Wenn wir uns dessen immer wieder bewusst werden, dass Gott nichts Sinnloses in unserem Leben tut, sondern mit dem Gebrauch des Leidens etwas Sinnvolles beabsichtigt und bewirkt, dann kommt es auch zu einem Getrostsein und die Freude gewinnt wieder Raum in unseren Herzen. Und genau dafür muss Gott uns die Augen öffnen. Gott selbst muss uns die Augen dafür öffnen. Weil wir von Natur aus blind sind für das Handeln Gottes, für die Wege, die Gott mit uns geht. Überhaupt grundsätzlich auch mit dieser Welt. Auch für den Heilsweg Gottes in Christus sind wir von Natur aus blind. Der natürliche Mensch, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er kann es nicht mehr gründen. Nur der Heilige Geist kann uns die Augen dafür öffnen. Von Natur aus, von Hause aus, denken wir ganz anders als unser himmlischer Vater. Luther sagt dazu, das bezeichnest du in weltlicher Weisheit als gut, was da Lust, Ehre und Vorteil bringt. Was aber dem entgegen ist, wie Betrübnis, Schande und Schaden, das nennst du böse. So sind wir, ja. Was uns angenehm ist, das bezeichnen wir als gut. Alles andere, alles Unangenehme, alles Leidvolle, das nennen wir böse. Denn die menschliche Natur kann und vermag nicht anders, als das ihre zu suchen. Was ihr wohlgefällt und recht erscheint, das hält sie für das Beste. Was ihr aber zuwider ist, das hält sie für das Schlimmste, für das Ärgste. Es sei auch so gut, als es wolle. Auch wenn gute Absichten damit verbunden sind, die Gott immer hat, liebende Absichten in seinem Herzen, dann bezeichnen wir das als schlimm, als arg. So sind wir von Natur aus, so denken wir von Natur aus. Wir begreifen die Wege Gottes von Natur aus nicht. Wir sind blind dafür und darum muss Gott uns die Augen öffnen. Und darum ist es wesentlich, sich in Zeiten der Not und der Anfechtung, sei es Not, die von außen an uns herankommt oder aber von innen, das ist oftmals die größere Not, ja? Die Not, die wir haben in unserem Herzen, wenn wir angefochten sind, wenn es dunkel ist, wenn es finster ist in unserem Herzen, wenn wir kein Licht sehen, dann ist es wichtig, dass wir uns dem Wort Gottes zuwenden. In seinem Wort tritt Gott aus der Verborgenheit heraus. Gott ist ein verborgener Gott, so nennt ihn die Bibel. Und in seinem Wort, und das ist das große Vorrecht, das wir haben als Gotteskinder, als Gläubige, als Gemeinde Jesu, in seinem Wort tritt Gott aus der Verborgenheit heraus, offenbart uns seine Herrlichkeit, seine Segenswege, die verhüllt sind von der Welt und auch von der Art und Weise, wie wir von Natur aus darüber denken. Paulus betet um den Geist der Offenbarung für die Gemeinde. Da steht ein Wort, das lautet Apokalypsis. Das ist uns nicht unbekannt. Ja? Apokalypse, Apokalyptik verbinden wir meistens mit zukünftigen Dingen. Wir sprechen von der Offenbarung des Johannes. Und dieses Wort hat die Bedeutung von Enthüllung. Das heißt, eine Hülle wird hinweggenommen, sodass man den Gegenstand sehen kann. Und um diesen Geist der Enthüllung, der Offenbarung, also den Geist, der uns die Hülle wegnimmt, sodass wir die Dinge so sehen können, wie sie vor Gott wirklich sind. Um diesen Geist betet der Apostel Paulus für die Gemeinde. Dass Gott uns die Augen öffnet für ihn selbst, für die Bedeutung seiner Wege und seiner Absichten, die er nicht nur mit uns hat, sondern auch mit anderen verfolgt. Wenn wir auch nicht immer wissen, wie das so im Einzelnen ganz konkret ist, nicht auf alles eine ganz konkrete, spezielle Antwort erhalten, so erfahren wir doch in Gottes Wort, was Gott grundsätzlich vorhat. Das gilt übrigens auch für die Betrachtung des prophetischen Wortes. Manche verlieren sich in den Einzelheiten, in den Details des prophetischen Wortes und sind dann schnell dabei, das, was da geschrieben steht, auf unsere Zeit zu übertragen und zu sagen, das ist genau das. Viele haben sich an dieser Stelle schon geirrt. Es geht darum, im Blick auf das prophetische Wort die grundsätzlichen Linien zu erkennen. Die Linie des antichristlichen Geistes und die Linie des göttlichen Geistes in Christus Jesus. Darum geht es. Dafür muss uns der Herr die Augen öffnen, auch im Blick auf die letzte Zeit, die ganzen Entwicklungen in unserer Zeit. Und so ist es auch im persönlichen Leben. Gott zeigt uns nicht immer so genau, was das Einzelne bedeutet, aber er zeigt uns Grundsätzliches in seinem Wort. Und genauso sind die Eingangsworte im Jakobusbrief zu verstehen. Liebe Brüder, so schreibt der Jakobus, liebe Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei, wörtlich im Bunte, in mancherlei Anfechtungen fallt. Achtet es für lauter Freude. Gemeint ist ja doch nicht, dass die mancherlei Leiden, von denen wir umschlossen sind. Luther schreibt, wir sind umgeben hinten und vorne von Anfechtungen und können uns derselben nicht entschlagen, das heißt, wir können sie nicht loswerden. Gemeint ist doch nicht, dass diese Leiden, die uns zu jeder Zeit überfallen können, oft plötzlich in unser Leben hineinkommen. Da rechnen wir gar nicht damit. Da scheint die Sonne, der Himmel ist klar und hell, wir freuen uns und dann plötzlich kommt das Gewitter. Ja. Kommen die dunklen Wolken und das Gewitter entlädt sich über uns. Völlig unerwartet, schrecklich. Ne? Oft kommt Versuchung schnell, so sagt einer der Glaubensväter. Gemeint ist doch nicht, dass diese Leiden, die uns zu jeder Zeit überfallen können, dass diese Leiden an sich Grund zur Freude sind. Vielmehr kommt Trost, ja sogar Freude in unser Herz, wenn wir anhand des Wortes Gottes, das ist mir wichtig, ja, dass wir immer wieder den Bezug sehen zum Wort Gottes. Hier finden wir die Hilfe in der Not, in den Leiden, in den Anfechtungen. Ja? Weil wir anhand des Wortes Gottes darüber nachdenken, welche liebevollen Absichten unser himmlischer Vater damit verfolgt. Das Wort, das Jakobus gebraucht, das übersetzt wird mit achtet, achtet es für lauter Freude, hat die Bedeutung von führen, leiten, lenken. Das heißt also, wir sollen uns nicht lenken und leiten lassen von unseren Empfindungen, von unseren Gefühlen, von unseren Gedanken, sondern von dem, was Gottes Wort sagt. Das ist wichtig. Das meint Jakobus. Und er sagt, wenn ihr euch in solchen Zeiten dem Wort Gottes zuwendet, dann kann auch die Freude wieder durchbrechen. Dann bekommt ihr hier eine entscheidende Antwort, die entscheidende Antwort und die entscheidenden Antworten im Blick auf die Leidenswege, die Gott euch im Augenblick führt oder geführt hat. Und das ist ja die große Gefahr, dass wir dann manchmal den eigenen Gedanken und den eigenen Empfindungen viel zu viel Raum geben in unserem Herzen. Wir machen uns unsere Gedanken, statt Zuflucht zu nehmen zu dem, der uns in seinem Wort seine Gedanken geoffenbart hat. Und wir haben doch den Heiligen Geist empfangen als Gottes Kinder. Er will uns doch darin unterweisen. Er will uns doch Licht darüber schenken. Das ist doch das Wunderbare. Das hat doch die Welt nicht. Die Welt ist auf sich selbst gestellt. Sie muss sich ihre eigenen Gedanken machen. Sie hat doch manchmal gute Gedanken. Aber hier finden wir den eigentlichen Trost im Wort Gottes. Und hier finden wir auch immer wieder den Durchbruch zur Freude. Ansonsten besteht die große Gefahr, dass wir das kindliche Vertrauen zu Gottes heilsamen Absichten verlieren. Und in den folgenden Versen, wenn wir noch einmal an Jakobus denken, an das erste Kapitel, da listet nun Jakobus auf, wozu denn das Leiden, diese Versuchungen, diese Glaubensprüfungen eigentlich nötig sind. Damit wir Geduld lernen, damit wir es lernen, in den speziellen Situationen unseres Lebens die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darum geht es um Weisheit und darum dürfen wir bitten, weil wir diese Weisheit nicht von uns aus haben. Wir brauchen göttliche Weisheit, um zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Und zur rechten Zeit auch die richtigen Worte zu gebrauchen. Wie Salomo das sagt in den Sprüchen, ein richtiges Wort, ein gutes Wort zur rechten Zeit ist wie ein goldener Apfel dargereicht auf einem silbernen Tablett. Wunderbares Wort, wunderbares Bild, das Salomo hier gebraucht. Da brauchen wir Weisheit. Und Jakobus sagt, bittet Gott um diese Weisheit. Ihr habt sie ja nicht in euch selbst. Bittet ihn darum. Er ist bereit, sie euch zu schenken. Eher bereit, sie euch zu geben, als ihr bereit seid, ihn darum zu bitten. Alles, was uns fördert, das beabsichtigt Gott mit seinen Leidenswegen. Es ist letztlich ein Liebeswalten, an dem wir es lernen sollen, festzuhalten. Da lesen wir an manchen Stellen etwas über die Bedeutung der Leidenswege. In Hebräer 12 beispielsweise geht es um die Erziehungswege Gottes mit seinen Kindern. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, spricht Paulus davon, dass wir andere durch selbst erfahrenes Leid besser verstehen können. Es gibt da ein indianisches Sprichwort, das lautet, verurteile niemanden, bevor du nicht ein paar Meilen in seinen Mokassins gegangen bist. Wenn du von bestimmten Dingen keine Ahnung hast, dann halte dich bitte zurück mit deinem Urteil, vor allen Dingen mit deinem Verurteilen, halte dich bitte zurück. Ja, manchmal müssen wir uns dann auch zurückhalten mit einem vorschnellen Versuch, den anderen zu trösten. Aber wenn du Ähnliches durchgemacht hast, muss nicht unbedingt dasselbe gewesen sein, aber Ähnliches durchgemacht hast, Dann kannst du den anderen besser verstehen und bist, wie Paulus sagt, in der Lage, auch ihn besser trösten zu können. Obwohl du weißt, das Entscheidende muss von oben kommen. Ja? Das Entscheidende muss Gott kommen. Gottes Wort und darauf gegründete inhaltsreiche Lieder, deshalb sind solche Lieder, wie Paul Gerhardt sie gedichtet hat, so zeitlos. Ja. Solche Lieder, die tief gegründet sind in Gottes Wort, sind dazu geeignet, uns und auch andere zu trösten. Und da gibt es vieles in Gottes Wort, was uns hier helfen kann, wieder zur Freude zu kommen. Den Grundton unseres Glaubenslebens, nämlich die Freude, nicht zu verlieren. Ich las in diesen Tagen ein Wort aus dem Alten Testament, das war der 44. Psalm. Und da hat nun der Psalmist große Probleme damit, dass das Volk Israel solch eine empfindliche Niederlage erlitten hat. Und er stellt sich die Frage, ja, ist das Schuld gewesen oder ist das ein Strafgericht Gottes? Er kommt zu der Erkenntnis und zu der Antwort, nein, auf keinen Fall war es ein Strafgericht Gottes. Ja, was war es denn dann? Und dann half ihm und hilft uns auch, hoffentlich auch heute Morgen, dieses Wort, wir sind geachtet wie die Schlachtschafe, und zwar um deinetwillen, Herr. Um deinetwillen ist uns das passiert. Um deinetwillen sind wir geachtet wie die Schlachtschafe. Um deinetwillen reden die Nationen so schlecht über uns und verspotten damit auch deinen Namen. Um deinetwillen. Das ist der Schlüssel zum Verständnis. Wunderbar. Woran mag er wohl gedacht haben? Vielleicht an die Aussage aus den Mosebüchern, dass Gott Israel zu seinem Eigentumsvolk erwählt hat. Und Erwählung Gottes hat es immer auch mit Leidenswegen zu tun. Und doch sind solche Wege Wege nach dem Wohlgefallen Gottes. Darüber erfahren wir etwas im Epheserbrief Kapitel 1, dass Gott uns erwählt hat und zwar bestimmt hat zur Kindschaft. Aus welchem Grunde? Nach seinem Wohlgefallen. Das heißt also, die Wege Gottes, die er dich geführt hat und mich führt, diese Leidenswege sind im Grunde genommen, wenn auch verhüllt, verdeckt, Wege, an denen Gott Wohlgefallen hat. Nicht das Leiden an sich, ja? Sondern dass er damit beabsichtigt. Gott wohlgefällige Wege. Na, vielleicht solltest du und ich, vielleicht sollten wir mal neu darüber nachdenken, dass Erwählung auch etwas zu tun hat mit den damit verbundenen Leidenswegen. Dass das keine Strafgerichte Gottes sind. Auch das kann für den einen oder anderen manchmal eine große Anfechtung sein. Gott bestraft mich. Ja, das kann ganz, ganz schlimm sein. Nein. Und dann wollen wir doch nicht vergessen, dass die Hauptsache immer noch die Hauptsache ist, nämlich, dass der Durchbruch zur Freude geschehen darf, wenn wir uns daran erinnern, immer wieder aufs Neue daran erinnern, was der Herr Jesus für uns am Kreuz getan hat. Der Name Spefford ist euch ein Begriff. In unserem Gesangbuch steht Folgendes über ihn. Horatio Spafford, Rechtsanwalt in Chicago, Professor für medizinische Rechtswissenschaft an der Lind-Universität, Freund Moody's und Senkis, auch als Sonntagsschullehrer und im CVJM tätig. Das Lied entstand nach dem Tod seiner 4 Töchter. Beim Untergang eines Ozeandampfers. Nach dem Tod eines Sohnes wanderte er nach Jerusalem aus und eröffnete dort ein Erholungsheim mit missionarischer Zielsetzung. Welches Lied hat er nach dem Tod seiner 4 Töchter gedichtet? ein Lied, das wir alle kennen. Denn Friede mit Gott, meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Und dann heißt es in der dritten Strophe, und da wird es ganz zentral, da merken wir, worin dieser Mann verwurzelt war, in der Tiefe seines Herzens. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Warum? Weil ich jetzt weiß, dass der Herr Wohlgefallen an mir hat. Ja? In Christus Jesus hat der Herr Wohlgefallen an mir. Deshalb ist mir wohl. Dann geht es weiter. Nun lebe ich in Christus. In Christus, in ihm, in meinem Stellvertreter. Auch das, was wir heute hier hören, wollen wir immer nur von daher sehen. Jede Predigt, die wir hier hören, im Gottesdienst, soll von daher immer wieder verstanden werden. In Christus, in unserem Stellvertreter haben wir das alles. Ja? Für ihn ganz allein, sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Frieden und Erlösung vom Pein. Meine Seele ist fröhlich im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Paulus nennt uns hier im Kolosserbrief einen wichtigen Grund dafür, dass er das Leiden, das ihm in seinem Dienst am Evangelium widerfährt, mit Freuden trägt und erträgt. Er schreibt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Für euch. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Jesu insgesamt ein gewisses Maß an Leiden zu erdulden hat. Paulus trägt seinen Teil des Leidens dazu bei. So haben wir gesagt, wenn er sagt, ich erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Die Leiden, die die Gemeinde zu ertragen hat, insgesamt keine Erlösungsleiden, da hat Paulus auch seinen Teil dazu beigetragen. Und wenn er schreibt, wie ich für euch leide, dann hat dieses für zunächst die Bedeutung von anstelle von, anstatt, an eurer Stadt. Mit anderen Worten, was ich leide, das braucht ihr nicht zu leiden. Ich nehme euch also ein Stück weit Leiden ab. Dieses Leiden, was ich leide, hängt ja speziell damit zusammen, dass ich an eurer Stelle den Dienst eines Apostels tue, denen das Evangelium predige, die es noch nie gehört haben, die noch dazukommen sollen zur Gemeinde Jesu und auch den Gläubigen in der Gemeinde Jesu. Ich diene der Gemeinde mit der Verkündigung des Evangeliums. Wie er hier in Vers 25 schreibt, ihr Diener bin ich geworden durch das Amt oder besser durch den Dienst, durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Und dieses Für anstatt ist dann aber auch ein zu euren Gunsten, euch zu gut. Und genauso wird dieses Wort auch im 2. Korintherbrief gebraucht, Kapitel 1, wo Paulus schreibt, haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost, für euch. Und Heil, haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, für euch. In seinem gesamten Dienst war Paulus der Gemeinde ein Gehilfe der Freude, ein Mitarbeiter der Freude. Diener nennt er sich hier. Wenn Paulus daran denkt, welch einen Segen und welch eine Freude er den Menschen vermittelt durch die Predigt von Christus, der Hoffnung zukünftiger Herrlichkeit, dann überstrahlt diese Tatsache alle schmerzlichen Erfahrungen, die er in seinem Dienst macht. Ihr Lieben, können diese Worte nicht auch für uns eine entscheidende Hilfe sein? in Christus Jesus ein Ja zu allen Leiden zu finden, das uns in unserem Glaubensleben begegnet. Unser Leiden ist nicht sinnlos. Es darf Gott verherrlichen, in erster Linie, indem er seine Liebesabsichten mit uns erreicht, und es steht immer im Zusammenhang mit den anderen, die zum Leibe Christi dazugehören, also zur Gemeinde Jesu und solchen, die noch dazukommen sollen. Ne? Steht immer in diesem Zusammenhang. Nicht nur das Leiden im inneren Sinne, wir haben ja unterschieden zwischen dem Leiden im engeren Sinne und dem Leiden im weiteren Sinne. Im weiteren Sinne gehört alles dazu. Deine Krankheitsleiden und was du auch immer hast. Im engeren Sinne sind es die Leiden, die wir haben, weil wir zu Jesus gehören. Aber alles andere ist da auch mit eingeschlossen. Und all das, was du zu leiden hast, steht in einem engen Zusammenhang mit den anderen. Das ist vielleicht ein Gedanke, den wir bisher noch gar nicht so gehabt haben. Ja? Eine Sicht, die uns bisher gefehlt hat, das ist durchaus möglich. Nun möchtest du sagen, ich habe nicht die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, wie es der Apostel Paulus getan hat. Aber du hast die Aufgabe, für diese Dienste zu beten. Und damit ist Leiden verbunden. Paulus schreibt davon in Kolosserbrief am Ende. Ja, dass er bittet die Gemeinde darum, doch für ihn zu beten, für die Verkündigung des Wortes Gottes, dass er das Wort Gottes in rechter Weise sagen kann. Er bittet die Gemeinde darum, dass sie beten soll um eine offene Tür für das Evangelium am Ende des Kolosserbriefes. Und das ist mit Leiden verbunden. Und dieses Leiden dient anderen, ihr Lieben. Dein Leiden, dein spezielles Leiden dient den anderen. Soll den anderen zum Segen werden. Nicht immer sieht man das so klar. Nicht immer ist das so sichtbar. Aber es ist eine Tatsache. Es geht immer nach dieser Weise. So ist der Tod mächtig in uns und das Leben in euch. Dein Leiden ist nicht sinnlos. Es verherrlicht Gott. Und es bringt den anderen Segen, ob du es merkst oder nicht. Es bringt denen, die zur Gemeinde Jesu gehören oder noch dazukommen sollen, Segen. Dein Leiden, dein spezielles Leiden. Sieh es auch mal unter diesem Gesichtspunkt. Der Leidensweg eines Josef bedeutete Segen und Leben für seine Brüder. Die Leiden des Apostels Paulus waren für Leiden. Er litt für die Gemeinde. Und sträuben wir uns darum nicht gegen Gottes Leidenswege mit uns. Wir leiden niemals nur für uns alleine. Es liegt nicht nur ein verborgener Segen für uns darin, sondern vor allen Dingen für Gott und für seine Gemeinde. Auch unser Leiden, dein spezielles Leiden, ist ein Fürleiden, ein Leiden für die anderen. Und lassen wir uns durch die gegenwärtige Not, die uns betroffen hat, was immer es sein mag, den Grundton der Freude durch Gottes Gnade in Christus nicht rauben. Auf! Gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führt alles durch. Amen.